Von der Uhrzeit her sind wir heute an einem Punkt angelangt, wo eigentlich der Gottesdienst vorbei ist. Ich verspreche euch, ich versuche nicht mehr allzu viel zu sagen. Aber einen wichtigen Gedanken möchte ich uns doch mitgeben heute. Erntedank. Zusammenzukommen, um Erntedank zu feiern, war eine Anweisung in der Bibel, im Alten Testament. Eigentlich sogar zweimal. Denn in Israel gab es sozusagen zwei Erntedankfeste. Denn Pfingsten war das Fest der ersten Ernte. Die ersten Früchte waren eingebracht und deswegen sollte man mit diesen Früchten zum Tempel kommen, um Gott zu danken. Und das Erntedankfest, das wir jetzt feiern, war praktisch der Abschluss der Ernte. Am Ende, nach der Erntezeit, da sollte das Volk eben noch einmal zusammenkommen, um auch wieder Danke zu sagen. Warum spielt Dank in der Bibel so eine wichtige Rolle? Loben, danken gehört eng zusammen. Dank für das, was wir erfahren haben. Lob für das, was Gott ist, für seinen Charakter, wie er mit uns umgeht. Heute ist es für uns ja so ein Problem. Ich meine, wenn man so einen reichen Gabentisch hat, dann fällt es nicht schwer, Dankbarkeit zu fühlen. Aber diese enge Verbindung zum Essen, die haben wir ja heute größtenteils nicht mehr. Die Produkte kommen ja eigentlich heute fertig zu uns. Ich habe vor 2-3 Wochen einen Bericht gesehen über Bäckereien und die meisten Brötchen, die wir heute essen. Nun, die meisten Brötchen haben nicht mehr viel mit Handarbeit zu tun, sondern kommen aus Polen oder Rumänien von irgendwelchen Fabriken. Die fertigen Brötchen sind dann ungefähr ein halbes Jahr alt, wenn sie unsere Bäckerei hier vor Ort dann aufbackt. Das heißt, viel mit frischem und mit frisch geerntetem hat es wenig zu tun. Außer natürlich, man hat eine Bäckerei, die wirklich alles selber macht. Aber selbst dann ist meistens auch nicht mehr der Erzeuger, also der Landwirt, und der Bäcker das Gleiche. Das heißt, wir haben heute eine etwas indirektere Beziehung zum Essen. Die Kiwi kommt aus Neuseeland, die Bananen aus Costa Rica, die Avocados aus Israel, die Trauben aus Südafrika, der Mais aus den USA, die Gurken aus Griechenland, die Feigen aus der Türkei, wenn man im Laden steht und sich das anschaut. Erntedank für uns heute. Können wir wirklich selber dankbar sein? Am meisten kann jeder von uns wahrscheinlich dankbar sein für den Lohn, der einmal im Monat gezahlt wird. So er gezahlt wird und man eine Arbeit hat. Irgendwie ist es damit doch ein bisschen schwieriger, wenn man nicht einen eigenen Garten hat, Dankbarkeit zu haben. Aber trotzdem ist das, was die Bibel sagt, auch für uns von Bedeutung. Warum spielt Dankbarkeit eine so wichtige Rolle? Warum werden wir aufgerufen, dankbar zu sein? Der Zeit halber erinnere ich euch nur an Texte, die den meisten wahrscheinlich bekannt sind, wenn Paulus sagt, seid dankbar in allen Dingen. Ich möchte ein kurzes Beispiel mit euch anschauen, wo wir sehen, wie wichtig Dankbarkeit ist. Ich lade euch ein, 1. Samuel aufzuschlagen. 1. Samuel und hier das Kapitel 27. Es geht um David. Und David hat ja viele der Psalmen geschrieben, wo er Gott lobt als den Schöpfer. Wo er Gott preist für das, was er in ihm getan hat. Und David ist derjenige, der die meisten Psalmen geschrieben hat, der viele Lieder gedichtet hat und dem es wirklich ein Anliegen war, von Gottes Güte zu rühmen. Aber auch bei David gab es einen Punkt im Leben, wo es schwierig war. Und zwar, recht früh ist er gesalbt worden zum nächsten König. Samuel ist gekommen, hat ihn gesalbt, ihm das Versprechen gegeben, er wird einmal König von Israel sein. Aber dann musste er jahrelang vor Saul fliehen. Saul, der bisherige König, hatte Angst davor, dass David ihn vom Thron stürzen wird und so hat er David verfolgt und er wollte ihn umbringen. Und David musste jahrelang in der Wüste fliehen, immer wieder von einem Ort zum anderen. Und natürlich gibt es die großen Geschichten von dem Mut und von dem Gottvertrauen Davids. 2-mal hat er die Chance, Saul umzubringen. In einer Höhle, in der David sich versteckt hat, kommt Saul, um seine Notdurft zu verrichten, und David hat die Chance, ihn umzubringen. Aber er tut es nicht, weil er darauf vertraut, dass Gott alles führen wird. Ein zweites Mal hat er die Chance, nachts in das Heerlager von Saul einzudringen. Wieder könnte er Saul umbringen, aber er tut es nicht, er verschont ihn. David, ein Mann des Glaubens. Umso mehr erstaunt es, wenn man dann aber liest, 1. Samuel 27, den Vers 1. Genau nachdem er das letzte Mal Sauls Leben verschont hat, lesen wir Folgendes. 1. Samuel 27, Vers 1. David aber dachte in seinem Herzen, ich werde doch eines Tages Saul in die Hände fallen. Es gibt nichts Besseres für mich, als dass ich entrinne ins Philisterland. Dann wird Saul davon ablassen, mich fernerhin zu suchen im ganzen Gebiet Israels. Und ich werde seinen Händen entrinnen. Diese wenigen Worte fassen etwas zusammen, was bei David im Herzen passiert ist. Nämlich, es gab einen Moment, wo er selber den Mut verloren hat. Wo er selber, trotz Gottes großen Beweisen seiner Gegenwart, irgendwann zu dem Punkt kam und gesagt hat, es ist alles egal. Wenn ich hier bleibe, wird Saul mich trotzdem irgendwann bekommen. Und deswegen trifft er die Entscheidung, zu den Philistern zu gehen. In der darauffolgenden Zeit lebt David ein Leben, das überhaupt nicht mit einem Mann nach dem Herzen Gottes in Übereinstimmung zu bringen ist. Er fällt bei den Amalekitern ein, bringt dort ganze Dörfer um, kommt wieder zurück zu den Philistern und erzählt, dass er in Israel eingefallen ist. Lüge, Mord. Warum? All das aus dem Hintergrund heraus, dass er den Glauben verloren hat, dass Gott sich um ihn kümmert. Dass Gott da ist. Im Buch Propheten und Könige können wir lesen, David zweifelte allmählich an einer Aussöhnung mit Saul. Es schien ihm unvermeidlich, dass er schließlich doch der Arglist des Königs zum Opfer fallen würde. Und so entschloss er sich, wieder im Lande der Philister Zuflucht zu suchen. Mit seinen 600 Mann ging er zum Achish, dem König von Gad. Davids Überzeugung, Saul würde seinen mörderischen Plan eines Tages doch ausführen, entstand ohne Gottes Rat. Wie konnte es sein, dass ein Mensch, der so lange so viele große Taten des Glaubens tut, Saul immer wieder verschont, irgendwann doch zu der Überzeugung kommt, es ist alles egal. Es nützt nichts. Kennen wir das auch manchmal? Dass es Situationen gibt, die schwierig sind und wir schaffen es, das Gute zu tun, wir schaffen es, Glauben zu zeigen, aber wenn die Situation bleibt und bleibt und bleibt und eher schlimmer wird, dass wir irgendwann doch dahin kommen, uns zu fragen, hat Gott uns nicht doch verlassen? Lohnt es sich wirklich, Gott zu folgen? Ist das ganze Vertrauen, das ich bisher in Gott gesetzt habe, nicht enttäuscht worden? Wenn wir die Geschichte von David anschauen, so hätte es gut sein können, dass er durch diese Entscheidung die Möglichkeit, eines Tages König zu werden, für immer verloren hat. Denn die Philister sind so überzeugt davon, dass er zu ihnen gehört, dass sie beim nächsten Mal, als sie gegen Israel in den Krieg ziehen, ihn bitten, dabei zu sein. Und David sagt, jawohl, ich gehöre zu euch, ich werde mit euch gegen Israel kämpfen. Keine Ahnung, was er gemacht hätte, wenn es dazu gekommen wäre. Die gute Nachricht ist, Gott lässt David nicht allein. Wenn man weiterliest, dann merkt man, dass er es so führt, dass er selber von den Philistern zurückgeschickt wird. Aber auch dieses Zurückschicken ist für David ein großes Problem. Denn als er wieder in seine Heimat kommt, nach Ziklag, haben andere sein Dorf überfallen und haben alle Frauen verschleppt. Und seine 600 Mann sind so böse auf ihn, dass sie ihn an dieser Stelle steinigen möchten. Kann es noch schlimmer sein? Beeindruckend ist aber dann, wie David reagiert. Alles ist verloren. Familien sind geraubt, das Hab und Gut. Die eigenen Männer wollen ihn steinigen. Aber dann lesen wir Folgendes in 1. Samuel 30, die Verse 6 und 7. Und David geriet in große Bedrängnis, weil die Leute ihn steinigen wollten, denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott, und sprach zu dem Priester: Bringe mir den Ephod her. Die Möglichkeit damals, mit Gott in Kontakt zu treten. David aber stärkte sich in dem Herrn. Was bedeutet das? Es bedeutet so viel, dass in dem Moment, wo alles verloren war, wo er gemerkt hat, dass seine eigenen Pläne Dinge noch schlimmer gemacht hätten. Zu dieser Situation wäre es nicht gekommen, wenn David in Israel geblieben wäre. Zu dieser Situation wäre es nicht gekommen, wenn David Gott weiterhin vertraut hätte. Aber hier, wo alles am Ende ist, denkt David wieder über Gott nach. Er stärkte sich in dem Herrn. Das bedeutet, er hat darüber nachgedacht, was Gott bisher in seinem Leben getan hat. Er hat darüber nachgedacht, dass immer, wenn es ausweglose Situationen gab, Gott da war. Gott ihn nicht hat fallen lassen. Er denkt darüber nach, wie in der Vergangenheit er immer wieder mit Gott Erfahrungen gemacht hat. Und er trifft die Entscheidung, Gott auch hier um Rat zu fragen. Ich glaube, diese Geschichte kann uns viel lehren darüber, wie wichtig Dank ist. Warum? Auch im Deutschen hat Dank etwas mit Denken zu tun. Danken können wir nur für das, was uns bewusst wird. Und das ist es, wozu uns die Bibel aufruft, dass wir die guten Dinge in unserem Leben nicht nur selbstverständlich nehmen, sondern dass wir darüber nachdenken, woher sie kommen. Und die Bibel sagt uns, dass all das Gute, das wir empfangen, Gaben von Gott sind. Die Gesundheit, die wir haben. Die Freundschaft, die wir erleben können. Familie, die wir genießen können. Gutes Essen, das wir haben können. All das sind Gaben von Gott. Und es sind Zeichen seiner Liebe. In allem, was wir essen, was wir ernten, können wir Gottes Liebe sehen. Das Wichtige ist, uns dessen bewusst zu sein. Was war das Problem bei David? Das Problem begann, als er wegschaute von Gott und auf die Probleme schaute. Dadurch kam er irgendwann zur Meinung, es ist alles umsonst. Irgendwann wird Saul mich doch bekommen. Deswegen ruft uns die Bibel auf zu danken, nicht auf die Probleme zu schauen, sich nicht von dem großen Berg, der manchmal vor uns liegt, erdrücken zu lassen, sondern zu schauen auf den, der größer ist als alle Berge. Auf den zu schauen, der diese Welt geschaffen hat. Auf den zu schauen, der sagt, dass er alles in seiner Hand hat. Denn er hat uns in der Hand. Er wird uns nicht loslassen. Was sagt Jesus? Selbst die Haare auf unserem Haupt sind gezählt. Er kennt uns viel besser als wir uns selbst. Wir sind wichtiger in seinen Augen als Sperlinge. Zitat geht weiter. Selbst als Saul Ränke schmiedete und seinen Mordplan zu verwirklichen suchte, war der Herr am Werk, David das Königreich zu sichern. Gott führt seine Pläne durch, auch wenn sie dem menschlichen Auge verhüllt sind. Viele können Gottes Wege nicht verstehen. Und da sie auf äußere Umstände sehen, deuten sie Versuchungen und Prüfungen, die Gott über sie kommen lässt, als widrige Umstände, die sie nur zugrunde richten sollen. So achtete auch David nur auf die scheinbaren Widerstände und achtete nicht auf Gottes Verheißungen. Es schien ihm mehr als zweifelhaft, dass er den Thron Israels je besteigen würde. Die endlosen Anfechtungen hatten ihn in seinem Glauben mürbe gemacht und seine Geduld erschöpft. Der entscheidende Punkt, den wir daraus sehen können, ist, die Blickrichtung unseres Lebens ist entscheidend. Womit beschäftigen wir uns? Worüber denken wir nach? Sind es die Dinge in unserem Leben, die schwierig sind? Die uns sagen wollen, dein Leben ist zur Verzweiflung bestimmt. Es wird nicht gut enden. irgendwann werden dich die Probleme einholen. Irgendwann wirst du scheitern. Du bist und bleibst ein Versager. Irgendwann wird es sich zeigen. Wenn das die Botschaften sind, denen wir nachdenken, dann werden wir oft nicht die Kraft haben für den Alltag. Und deswegen ruft uns Gott auf, zu danken, darüber nachzudenken, wo wir seine Gegenwart erleben konnten, darüber nachzudenken, wo wir seinen Segen erleben konnten. Jeden Tag, wenn wir aufstehen, gibt es Dinge, wofür wir dankbar sein können und die uns Gottes Gegenwart in das Gedächtnis rufen. Es kann sein, dass wir nicht die Kraft haben, den Herausforderungen zu begegnen. Aber wir haben einen, der sich um uns kümmert. Wir haben einen, der verheißen hat, unser Leben zum Guten zu führen. Wir haben einen, der gesagt hat, er ist unser Arzt. Wir haben einen, der gesagt hat, wir sind ihm kostbarer als alle Schätze dieser Welt. Und dass seine ganze Aufmerksamkeit uns gilt. Wir haben einen, der so oft in der Geschichte, auch in der Bibel, Menschen errettet hat, der ihre Füße auf sicheren Grund gestellt hat. Wir haben einen, an dessen Liebe wir nicht zweifeln brauchen. Es ist nur wichtig, dass wir uns mit ihm beschäftigen, mit seinen Verheißungen, mit dem, was er uns geschenkt hat. Deswegen ist das Erntedankfest nicht nur ein Termin im Jahr, wo wir uns freuen, dass die Kinder hier ein Programm machen, dass der Chor singt und wir dann wieder heimgehen, sondern soll uns helfen, etwas einzuüben, ein Gefühl der Dankbarkeit mitzunehmen, immer wieder darüber nachzudenken, wofür können wir dankbar sein. Denn diese Dankbarkeit vertreibt dunkle Wolken und lässt die Sonnenstrahlen der Liebe Gottes zu uns hindurchdringen. Das wünsche ich uns. Amen.